Ich möchte heute gerne mit euch über ein Thema reden, was mich schon seit sehr langer Zeit beschäftigt und was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar über die Frage, was ist eigentlich der Sinn deines Lebens? Und damit meine ich jetzt nicht den Sinn des Lebens allgemein, sondern ganz speziell deines Lebens. Jeder Mensch, davon bin ich überzeugt, sehnt sich tief in seinem Herzen danach, ein sinnvolles Leben zu führen. Ein Leben, das irgendwie einen Mehrwert bringt, das einen Unterschied macht auf dieser Welt und von dem auch etwas zurückbleiben wird, auch wenn wir schon lange weg sind. Und das auch einen Unterschied macht vor Gott, dass wir Gott mit gutem Gewissen zurückgeben können, wenn wir einmal vor ihm stehen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Buch Der Hauptmann von Köpenick. Das ist eine wahre Geschichte von einem Schuster namens Wilhelm Vogt, der im Jahr 1906 in Berlin im Gefängnis sitzt. Und als er aus dem Gefängnis entlassen wird, hat er keinen Wohnsitz, keine Arbeit und soll aus Deutschland ausgewiesen werden. Und in dieser Situation macht er sich dann viele Gedanken um sein Leben und um seinen Wert. Und er verliert alle Hoffnung, weil er merkt, er hat mit seinem Leben nichts Sinnvolles getan. Der denkt daran, wie Gott ihn einmal fragen wird, was hast du mit deinem Leben angestellt? Und er keine gute Antwort darauf geben kann. Ich möchte euch mal einen Ausschnitt aus dem Film zu diesem Buch zeigen. Der Film ist aus dem Jahr 1956 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Und die Personen in diesem Film, die sprechen mit einem sehr starken Berliner Dialekt. Ich hoffe, die meisten von uns können das einigermaßen verstehen. Es geht hier um die Frage nach dem Sinn von im Leben von Wilhelm Vogt.
Vorhin auf dem Friedhof, da habe ich sie gehört, die innere Stimme. Da hat sie gesprochen. Da hat sie zu mir gesagt, Mensch, hat sie gesagt, einmal kneift jeder den Arsch zu. Du auch, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor J, dem Vater, der alles geweckt hat. Vor dem stehst du denn? Und er fragte ins Gesicht, Schuster Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss ich sagen, Fußmatte. Fußmatte, muss ich sagen, die habe ich geflochten im Gefängnis. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und Gott, der Vater sagt zu mir, geh weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Deswegen habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Das bist du mal schuldig, sagt er. Wo ist es? Was hast du mit gemacht? Und denn, Friedrich, denn ist es wieder nicht mit der Aufenthaltserlaubnis.
Du brauchst dann die Weltordnung, Wilhelm. Das ist Versündigung.
Nee. So knickrig will ich mal nicht vor meinen Schöpfer stehen. Ich werde noch was machen mit meinem Leben.
Vorhin auf dem. Die Frage, die sich Wilhelm Vogt hier stellt, ist die Frage nach dem Sinn seines Lebens. Und ich glaube, wir Menschen brauchen das, zu wissen, wozu war mein Leben eigentlich gut. Die Aussicht, die Wilhelm Vogt hier hatte, ist schrecklich. Und ehrlich gesagt, auch sein Bild von Gott ist schrecklich. Er sieht Gott nur als einen strengen Richter, einen Bestrafer, der nach irgendeinem Grund sucht, ihn aus dem Himmel ausschließen zu können. Und die abgründige Ironie in dieser Sichtweise ist eigentlich, eben weil er ein so falsches Bild von Gottes Charakter hat, deswegen ist er von Angst beherrscht und deswegen wird er sich dann auch niemals trauen, einfach nur nach Gottes Gnade zu fragen. Diese Filmszene beruht auf einem Gleichnis, das Jesus einmal seinen Jüngern erzählt hat. Und das wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Dieses Gleichnis kommt in Jesu Predigt über die Endzeit und das letzte Gericht vor. Und damit will er seinen Jüngern zeigen, was ist eigentlich ein treuer Diener? Was bedeutet es, ein sinnvolles Leben in Treue zu Gott zu führen? Ich möchte den Text vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Ihr könnt das gerne auch in eurer eigenen Bibel aufschlagen. Ansonsten seht ihr es hier vorne auch an der Leinwand. Matthäus 25. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und noch einem anderen 1, jedem nach seinen eigenen Fähigkeiten. Übrigens, kurze Anmerkung, das Wort Talent, das ist eine Gewichtseinheit in der Antike, eine Gewichtseinheit für Gold. Und von der Kaufkraft her wäre 1 Talent Gold heute ungefähr so 500.000 Euro wert, kann man sagen. Also 5 Talente sind 2,5 Millionen Euro. Und lese weiter, dann reist er ab. Der Diener mit den 5 Talenten begann sofort damit zu handeln und gewann weitere 5 Talente dazu. Der mit den 2 Talenten machte es ebenso und gewann weitere 2 Talente dazu. Aber derjenige, der nur 1 Talent empfangen hatte, ging fort, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und hielt die Abrechnung mit den Dienern. Zuerst kam der, dem die 5 Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir anvertraut, weitere 5 habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du guter und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein zum Freudenfest seines Herrn. Dann kam der, dem die 2 Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen 2 Talente mit und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir anvertraut, weitere 2 habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du guter und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein zum Freudenfest deines Herrn. Schließlich kam der, dem das 1 Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist, der erntet, wo er nicht gesät und sammelt, wo er nicht ausgestreut hat. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Darauf antwortete sein Herr, du böser und fauler Diener. Du dachtest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das weggenommen, was er hatte. Nun werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Da fängt dann das große Weinen und Zähneknirschen an. Soweit die Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Es ist eine schwierige Geschichte, die viele Fragen aufwerfen kann. Und wir werden in dieser Predigt leider nicht auf alle Aspekte eingehen. Aber was mir besonders wichtig ist an diesem Gleichnis, das ist der Ruf Jesu zum treuen Umgang mit dem Anvertrauten. Der Herr in diesem Gleichnis, das ist Jesus selbst. Und die Diener sind seine Jünger. Und auch wir heute, wenn wir Jünger Jesu sind. Und das Wichtige dabei ist die Motivation, für die Jesus dieses Gleichnis erzählt, nämlich mein ganzes Leben soll Treue zu meinem Herrn beweisen. Nur dann wird mein Leben sinnvoll. Schauen wir uns das Gleichnis einmal genauer an. Das fängt damit an, dass ein reicher Geschäftsmann außer Landes reist und seine Diener beauftragt, während seiner Abwesenheit den Besitz zu verwalten. Und das war in Israel vor 2000 Jahren nichts Ungewöhnliches. Geschäftsreisen dauerten sehr lange, oft jahrelang. Und während der Abwesenheit sollte dann das Personal das Gut verwalten. Und hier wird das Ganze halt anhand von Geldbeträgen erklärt, die die einzelnen Diener bekommen. Und eine Frage an euch habe ich, nämlich, was denkt ihr, warum bekommt jeder Diener eine andere Summe? Warum nicht alle die gleiche? Was seht ihr da im Text? Vielleicht? Vielleicht? Steht in Vers 15. Was ist die offensichtliche Antwort? Jeder nach seiner eigenen Fähigkeit. Dankeschön. Richtig. Jeder nach seinem eigenen Können. Und diese Aussage, diese paar kleinen Wörter, die zeigen eine große Barmherzigkeit des Herrn. Er weiß, dass die Diener alle unterschiedliche Fähigkeiten und Kapazitäten haben und er zwingt niemandem mehr auf, als er tragen kann. Wenn er jedem der Diener 5 Talente gegeben hätte, dann wären 2 von den 3 total überfordert gewesen. Und so geht Jesus auch mit uns um. Als er in den Himmel gefahren ist, hat er uns Christen, seine Jünger, hier zurückgelassen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und sein Auftrag gilt bis heute. Alle Welt soll seine großartige Botschaft, das Evangelium, hören. Geht hin in alle Welt, macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist sein Auftrag an uns. Sein großer Auftrag, an dem wir arbeiten sollen, bis er wiederkommt. Und jeder von uns hat bei diesem Auftrag unterschiedliche Aufgaben bekommen. Jeden von uns beruft Gott ein bisschen anders. Und zwar jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Keinem von uns mutet Gott mehr zu, als er leisten kann. Die Bibel vergleicht die Gemeinde ja manchmal mit einer Armee. Also wir sind Streiter Christi, wir sind alle Soldaten für das Reich Gottes. Aber auch in einer Armee ist es so, dass die Soldaten ganz unterschiedliche Aufgaben haben. In einer modernen Armee stehen hinter jedem Kämpfer an der Front mindestens 100 weitere Soldaten. Eine Armee braucht ja nicht nur Kämpfer, sondern genauso auch Spezialisten für die Organisation von Versorgungslinien oder Quartiermeister, IT-Spezialisten, Generäle, Strategen und Taktiker, die den Überblick behalten, Verwalter, Kleidungsproduzenten, Botenläufer, Ausbilder, Piloten, LKW-Fahrer, Matrosen, Ärzte, Krankenpfleger, Übersetzer, Köche, Finanzplaner, Sozialarbeiter und so weiter. Das alles braucht eine Armee. Und genauso ist es auch im Reich Gottes. Vielleicht sind die Missionare und Straßenevangelisten sind so unsere Frontkämpfer. Aber nicht jeder hat die Gaben für diese Arbeit. Und genauso dringend brauchen wir Leute, die unsere Frontkämpfer auf andere Art und Weise unterstützen. Vielleicht hat Gott dich berufen, sein Zeuge an deinem Arbeitsplatz zu sein oder in deinem Freundeskreis. Vielleicht ist es deine größte Berufung im Leben, dich um deine Familie zu kümmern. Oder vielleicht unterstützt du Gottes Reich ganz besonders durch finanzielle Gaben. Vielleicht ist es deine Berufung, dich hier in der Gemeinde einzubringen. In der Verwaltung oder in der Küche oder auf der Kanzel oder hinter dem Mischpult oder im Kindergottesdienst. Vielleicht hat Gott dich auch einen völlig anderen Weg geführt und ruft dich in ein fernes Land. Vielleicht will er, dass du dich intensiv mit seinem Wort beschäftigst. Oder vielleicht ist es deine Hauptberufung im Leben, andere im Gebet zu unterstützen. Vielleicht bist du ein Kämpfer für das Recht oder vielleicht auch ein Heiler für die Verwundeten. Was Jesus hier in diesem Gleichnis sagt, ist, er kann uns Unterschiedliches anvertrauen, jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Und er sieht auch jede Arbeit als gleich wertvoll an. Der Herr im Gleichnis macht ja auch dem zweiten Diener hier keine Vorwürfe, wie du hast nur 2 Talente gebracht, der andere hatte 5. Nee, überhaupt nicht. Sondern er weiß ganz genau, was wir leisten können. Das ist nicht entscheidend, wie viel wir tun, sondern wie treu wir es tun. Und da sehen wir in diesem Gleichnis 2 Beispiele für Treue und 1 Beispiel für Untreue. Ihr seht das hier in Vers 16 und 17. 2 der Diener machen sich unverzüglich ans Werk. Sie arbeiten mit dem, was ihnen anvertraut wurde, und verdoppeln den Besitz für ihren Herrn. Wie sie das gemacht haben, wird leider nicht gesagt. Irgendwie haben sie das Geld wohl investiert, vielleicht einen Laden aufgemacht, Handel getrieben und schließlich Gewinn erwirtschaftet. Aber anders der dritte Diener. In Vers 18, der wollte zwar das Geld seines Herrn irgendwie verwahren, aber das war nicht das, was sein Herr von ihm gewollt hatte. Wer die Botschaft Jesu für sich behält und aus Angst oder Faulheit versteckt, der vergeht sich am Willen Jesu. Ausgerechnet derjenige Diener, der das kleinste Maß an Arbeit bekommen hatte, der zeigt sich überhaupt nicht bereit zu arbeiten. Und als der Herr im Gleichnis nach langer Zeit dann zurückkommt, hält er die Endabrechnung mit seinen Dienern. Und genauso wie in der Filmszene, die wir eben gesehen hatten, genauso fragt er auch, was hast du gemacht mit deinem Leben? Was hast du gemacht mit dem, was ich dir anvertraut habe? Und die ersten 2 Diener, egal wie viel er ihnen gegeben hatte, sie können die gleiche Antwort geben. Ich habe die Zeit genutzt, um deinen Besitz zu verdoppeln. Und egal, wie viel die beiden am Ende erwirtschaftet haben, zu beiden sagt der Herr dasselbe. Gut gemacht. Gut gemacht, du guter und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein zum Freudenfest deines Herrn. Wisst ihr, was meinem Leben Sinn verleiht? Das ist die Hoffnung, diese Worte einmal aus dem Mund meines Herrn zu hören. Das ist das Ziel meines gesamten Lebens. So wie diese beiden Diener hier, will ich auch einmal, ich will vor Jesus knien und ihm mein Leben vor die Füße legen. Alles, was er mir anvertraut hat und alles, was ich daraus gemacht habe. Dann will ich ihn sagen hören, gut gemacht. Wenn Jesus das zu uns sagt, dann schließt sich endlich ein Kreis, der seit Beginn der Weltgeschichte hindurch offengerissen war. Am Anfang der Bibel lesen wir davon, wie Gott zu seiner Schöpfung sagt, sie ist gut. Und das sagt Gott über alles, was er erschaffen hat, auch über uns. Seine Schöpfung ist gut. Aber dann kam der Sündenfall der Menschheit und hat einen tiefen Riss durch die gesamte Schöpfung gerissen. Und von da an konnte Gott nicht wieder sagen, es ist gut. Sondern in die gute Schöpfung hinein war das Böse ausgegossen. So wie ein Tropfen Tinte in einem Glas Wasser das ganze Wasser schwarz färbt. Und seitdem sind wir Menschen nicht einfach nur gut, sondern zugleich ist auch immer Böses in uns. Und unser Fall hat die gesamte Schöpfung mit uns in den Abgrund gestürzt. Aber am Ende unserer Zeit hier auf der Erde, wenn die Diener Gottes vor ihren Herrn treten und ihm zu Füßen legen, was er uns anvertraut hatte. Das ist dann die Zeit, in der er dann wieder gut zu uns sagen kann. Gut gemacht, du guter und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein zum Freudenfest deines Herrn. Wisst ihr, ich sehne mich von ganzem Herzen danach, dass Jesus das einmal über mein Leben sagen kann. Das ist mein Ziel, mein Lebenssinn. In allem, was ich tue, ein guter Verwalter dessen zu sein, was er mir anvertraut hat. Gott hat mir das Leben geschenkt, damit ich etwas Sinnvolles damit mache. Damit ich ihm meine Treue zeigen kann. Und das nicht aus irgendeiner Pflicht oder irgendeinem Zwang heraus, sondern aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm. Er hat mir so viel anvertraut. Er hat mich aus dem Abgrund des Sündenfalls herausgerissen und mich zum Bürger seines Reiches gemacht. Er hat am Kreuz mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt, dass ich mein Leben jetzt und bis in alle Ewigkeit in Verbundenheit mit ihm leben kann. Als sein Diener und als sein Freund, als Mitglied seiner Familie. Und wie könnte ich irgendetwas anderes tun, als ihm dann auch mein ganzes Leben vor die Füße zu legen? Wie könnte ich jemals einen anderen Lebenssinn haben, als alleine den, ihn zu ehren, ihn zu preisen mit allem, was ich bin und was ich habe und was ich kann? Als ihn anzubeten in ewiger Treue und Dankbarkeit und ihm mein ganzes Leben, was er mir geschenkt hat, zurückzugeben, zurück vor die Füße zu legen, mit allem, was ich daraus gemacht habe. Ich will Jesus etwas schenken können. Ich will ihm nicht nur das zurückgeben, was ich sowieso von ihm erhalten habe, sondern ich will, dass mein Leben und die Gaben und Fähigkeiten, die er in mich hineingelegt hat, dass sie einen Mehrwert für ihn schaffen. Nicht für mich, sondern damit ich etwas habe, was ich ihm vor die Füße legen und sagen kann, Herr, du hast mir ein Leben anvertraut und ich habe ein weiteres Leben für dich dazu gewonnen. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Ich habe meinen Teil zu deinem großen Auftrag beigetragen, egal wie viel oder wenig das auch war. Das ist der Sinn meines Lebens. Mein ganzes Leben soll Treue zu meinem Herrn zeigen. Nur dann wird es sinnvoll. Und das wird mir umso klarer, wenn ich hier in diesem Gleichnis das dritte Beispiel sehe, das Beispiel des untreuen Dieners. Dieser Diener, der macht Ausführungen über seinen Glauben. Der sagt hier in Vers 24, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist, der erntet, wo er nicht gesät und sammelt, wo er nicht ausgestreut hat. Und deshalb hatte ich Angst, vergrub dein Talent in der Erde. Ich finde es furchtbar, diese Aussage zu hören. Zum einen, weil sie zeigt, wie kaputt und zerbrochen die Beziehung zwischen diesem Diener und seinem Herrn ist. Und zum anderen, weil diese Aussage auch einfach falsch ist. Der Diener glaubt eine Lüge über seinen Herrn. Diese Wörter, die hier vorkommen, säen und ausstreuen und ernten und sammeln, das sind im Neuen Testament ganz oft Begriffe für die Mission, also dafür, Menschen zum Glauben einzuladen. Und da sollte Jesus sich nicht beteiligt haben? Wie kann man Jesus als einen strengen Mann bezeichnen? Ist er nicht selbst der Sämann, der den Samen seines Wortes ausgestreut hat? Ist er nicht derjenige, der selbst durch seine Gemeinde wirkt? Hat er uns nicht seine unendliche Liebe ausgegossen? Hat er nicht für uns das Kreuz erlitten, für uns sein eigenes Blut vergossen? Was der Diener hier glaubt, ist einfach eine Lüge. Wir brauchen nicht aus Angst vor dem Herrn zu handeln, so wie dieser Diener, wenn wir verstanden haben, dass er uns ein für alle Mal gerettet hat, aus reiner Liebe, dass er uns tausende Beweise seiner Gnade und Barmherzigkeit gegeben hat. Der Herr war diesem dritten Diener gegenüber sogar besonders gnädig, weil er ihm nur die kleinste Aufgabe anvertraut hatte, nach seiner eigenen Fähigkeit. Aber dieser Diener hat ihn gründlich missverstanden und deswegen fürchtete er sich und schreckte davor zurück, sich für seinen Herrn einzusetzen und für ihn zu arbeiten und folgte stattdessen lieber seinem eigenen Willen. Aber es ist genau diese Einstellung, über die die Bibel an einer anderen Stelle schreibt: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Und wer sich so fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wie viele Menschen gibt es auch heute noch und vielleicht auch hier in dieser Gemeinde, die dem Vorbild dieses dritten Dieners folgen? Menschen, die es nicht wagen, Zeugen Jesu zu sein, weil sie Jesus nicht vertrauen. Menschen, die ihr Talent vergraben und verstecken. Wie sehr kann man am Sinn seines Lebens vorbeileben? Aber die Antwort des Herrn, die ist dementsprechend. Er sagt nicht, du guter und treuer Diener, sondern das genaue Gegenteil. Du böser und fauler Diener. Und in Vers 27, da sagt er im Prinzip, hey, selbst wenn du diese Lüge über mich geglaubt hast, dann hättest du doch einfach nur ein bisschen machen können. Ein bisschen Verantwortung zeigen. Ein bisschen Treue und Liebe erweisen. Selbst wenn du nur das Geringste getan hättest, wäre ich zufrieden gewesen. Und das musste dem Diener ja auch vorher klar gewesen sein, dass es immer bessere Möglichkeiten gegeben hätte, als das Geld einfach zu vergraben. Selbst von seinem eigenen Standpunkt aus war er zu verurteilen. Der Herr entscheidet, dieser Diener behält nichts. Er darf nicht hineingehen zum Freudenfest seines Herrn, sondern er wird hinausgeworfen in die Finsternis draußen. Und wisst ihr warum? Weil er eigentlich nie ein wirklicher Diener des Herrn gewesen war. Diener, das bedeutet ja jemand, der dient. Und das hat dieser Mensch einfach nicht getan. Und genauso ist es auch bei uns. Christ sein bedeutet ein Nachfolger Christi sein. Aber es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen und Jesus nicht nachfolgen wollen. Wer solche Lügen über Gott glaubt und sich von Angst statt von Liebe beherrschen lässt, der zeigt damit einfach, dass er Gott nicht kennt, wie er ist. Dass er nie verstanden hat, wie Jesus wirklich tickt. Und wer keine Beziehung zu Jesus hat, wer überhaupt nicht bereit dazu ist, sich in sein Reich zu stellen, den wird Gott auch in seiner Ewigkeit nicht gebrauchen können. An dieser Stelle, in diesem Gleichnis, gibt es dann immer Leute, die verwirrt sind und sagen, Moment mal, dieses Gleichnis widerspricht doch dem Rest des Neuen Testaments, oder? Dass wir rein aus Gnade errettet sind, ohne das irgendwie selber zu verdienen. Aber hier ist doch die Rede davon, sich das Heil durch gute Werke zu verdienen, oder? Die Antwort ist eigentlich nein. Das würde bedeuten, das Bild zu überreizen, was dieses Gleichnis hier zeichnet. Tatsächlich redet das Neue Testament ständig davon, dass wir aus Jesu reiner Gnade und Liebe heraus gerettet sind. Aber genauso häufig redet es davon, dass wir, wenn wir einmal errettet sind, dann auch Nachfolger Jesu sein sollen, lebendig und aktiv im Glauben bleiben sollen. Und dass wir dann, je nachdem, wie wir gelebt und was wir getan haben, durchaus sogar eine Belohnung im Himmel erwarten dürfen. Nicht aus irgendeiner Geschäftsbeziehung mit Gott heraus, sondern als zusätzliche Gnade und Güte Jesu. Damit wir hier in diesem Leben einfach ein konkretes Ziel haben, was wir anstreben können. So wie hier in diesem Gleichnis heißt, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Aber bei dem dritten Diener hier im Gleichnis liegt der Fall ein bisschen anders. Er zeigt durch seine Worte, durch seine eigenen Worte, dass er eben nie ein Nachfolger war, dass er sein Leben in Lügen verbracht hat, dass er in Angst vor dem Herrn lebte und seine Liebe nie für sich in Anspruch genommen hatte. Es gab eben nie eine Beziehung. Und das ist der Grund, aus dem dieser Mann verurteilt wird. Aus seinem eigenen Unglauben heraus. Nicht, weil Jesus unsere Werke verlangt, um uns zu retten, sondern weil unser Leben zeigt, ob wir überhaupt an sein Werk glauben oder nicht. Das ist es, was die Bibel an jeder Stelle sagt. Aus deinen eigenen Worten heraus wirst du verurteilt werden. Aus deinem eigenen Glauben heraus. Und dieser dritte Diener hier in dem Gleichnis, der ist genauso wie Wilhelm Vogt in der Filmszene eben. Er glaubt dieselbe Lüge über Gott. Er glaubt, dass Gott ein strenger Herr ist, der Leistung verlangt. Und wenn man nichts vorzuweisen hat, dann wird man ausgewiesen. Aber genau darin liegt die Ironie. Man wird nach seinem eigenen Glauben gerechtfertigt oder verurteilt. Und wenn man sich zur Rettung vor Gott auf Werke berufen will, dann muss Gott einem auch letztlich sagen, du hast nichts vorzuweisen vor mir. Wer wirklich offen und ehrlich seine eigene Leistung anschaut, um zu sehen, ob er gerettet ist, der wird unweigerlich jede Hoffnung verlieren. Gott wird letztlich einmal unser aller Leben richten. Aber die Erwartung, mit der wir als Christen auf dieses Gericht schauen können, ist völlig anders als die von Wilhelm Vogt oder die von diesem dritten Diener hier. Nicht in Furcht, nicht in Verzweiflung, sondern in Liebe. Jesus hat uns hier in diesem Gleichnis zwei Beispiele vor Augen geführt. Eigentlich drei. Zwei Beispiele für Treue und ein Beispiel für Untreue. Wofür entscheidest du dich? Ich persönlich, ich will ein treuer Diener sein. Und ich freue mich auf den Tag, an dem ich vor Jesus stehen und ihm mein Leben zurückgeben darf. Weil ich ihn liebe. Weil ich ihm ewig dankbar bin. Und ich hoffe und bete und setze alles daran, dass meine Dankbarkeit sich auch in meinem praktischen Leben, im Alltag zeigt. Ich will Gott etwas schenken können. Ich will mit meinem Leben einen Mehrwert für sein Reich schaffen. Ich will meinen Platz ausfüllen, den er mir in seinem Reich zugewiesen hat. Ich will meine Aufgabe erfüllen und ich will sie gut erfüllen. Nicht aus Furcht, nicht aus Zwang, sondern weil ich ihn liebe und weil ich ihm mit meinem ganzen Leben Ehre geben möchte. Die Bibel spricht ja von der Gemeinde auch immer wieder als Leib, als Körper von Jesus Christus. Und jeder von uns ist ein Teil an diesem Körper. Und wenn meine Aufgabe auch nur darin besteht, der linke Ellbogen zu sein, dann will ich für Gott der beste linke Ellbogen sein, der ich nur sein kann. Ich lebe dafür, dass ich einmal vor ihm knien und ihm alles hingeben werde, was mein Leben ausgemacht hat. Und ich weiß, dass mein Leben sinnvoll wird, wenn er dann zu mir sagen kann, das hast du gut gemacht, du guter und treuer Diener. Mein ganzes Leben soll Treue zu meinem Herrn beweisen. Nur dann wird es sinnvoll. Von der Liebe Gottes zu uns und unserer Liebe zu Gott, davon hatten wir ja schon vor 2 Wochen in der Predigt von Norbert gehört. Und heute ist es aber auch ganz wichtig, uns an die Predigt von Johannes letzte Woche zu erinnern. Unterwegs mit dem Heiligen Geist. Denn die Liebe in uns, die können wir nicht selbst aufbringen. Die ist geistgewirkt. Die Kraft, Jesus treu zu dienen, ist geistgewirkt. Unser ganzes Leben soll ihm die Ehre geben. Und das werden wir niemals aus uns selbst heraus hinbekommen. Und deswegen ist es mein Gebet, jeden Tag neu, in jeder Situation: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wisst ihr, ich lebe mein Leben als ein Heiliger und ein Sünder, als ein gutes Geschöpf Gottes und doch von meinem eigenen Sündenfall zutiefst korrumpiert. Manchmal lasse ich mich von Gottes Liebe und Treue bestimmen und manchmal dann doch eher von meiner eigenen Furcht und Faulheit. Aber mein Gebet ist immer wieder neu, dass Gottes Geist, dass du, Gottes Geist, mich nimmst mit meinem ganzen Leben und mich umformst, dass du mein Leben in die Hand nimmst und mich gestaltest zum Ebenbild Jesu, Schritt für Schritt, dass du mein Leben, mein Handeln, mein ganzes Sein immer mehr davon prägen lässt, wie du denkst, wie du redest, wie du handelst, wie du fühlst, was du willst. Dass deine Leidenschaften immer mehr zu meinen Leidenschaften werden, deine Liebe immer mehr zu meiner. Und darum bete ich heute auch nicht nur für mich, sondern für uns alle hier. Im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.